Erstmal die drei Säulen sind klar. Ökonomisch, ökologisch und sozial muss immer Hand in Hand gehen. Alle PolitikerInnen, die aktuell versuchen, soziale Missstände gegen Klimaschutz auszuspielen, die wollen gar nicht über Nachhaltigkeit reden. Das kann man direkt vergessen. Es geht immer um alle drei Säulen gemeinsam. Für mich stehen Werte wie Klimaschutz, klar, Datenschutz, Fairness und Transparenz im Mittelpunkt. Denn wenn ich schon ein eigenes Unternehmen habe, dann soll dieses Unternehmen genauso sein, wie ich gerne hätte, dass Unternehmen sind. Ich meine, ihr könnt aktivistisch werden. Ihr könnt auf die Straße gehen, ihr könnt Petitionen schreiben, wählen sowieso, selber PolitikerInnen werden. Ihr könnt euren Konsum nachhaltig umstellen, reduzieren oder vielleicht sogar entscheiden, bei einem dieser Unternehmen zu arbeiten, dessen Werte ihr wirklich fühlt. Aber wenn ihr ultimativ aktivistisch tätig werden wollt, dann gründet ihr ein eigenes Unternehmen.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Alma, in deine Richtung. Und ich freue mich immer, wenn ich mit meinen Gästen und Gästinnen spreche und mache mal eben auch sehr transparent, warum unter anderem die Freude jetzt so ganz groß ist mit dir auch, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe mit deinen beiden Co-Foundern, mit Nico und mit Andreas bereits schon gesprochen. Ich sehe dich nicken im Podcast Die Zeit ist jetzt und du bist jetzt so der krönende Abschluss in der Dreierrunde. Ganz herzlich willkommen, liebe Alma, zu Die Zeit ist jetzt.
Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was ich ergänzen kann zu meinen beiden Kollegen.
Ja, ich glaube, das wird uns ganz gut gelingen, weil in einem der ersten Podcasts, das ist ja auch schon relativ lange her, in 2022, war ich mit Nico Tucher tatsächlich zu eurer Grundidee von WeTell unterwegs. Also der hat sehr wohl eben euer Geschäftsmodell erzählt, warum ihr mit Fug und Recht behaupten könnt, dass ihr wirklich ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter seid. Also wer da Interesse hat, kann sich das sehr gerne noch gut anhören. Und dann einige Monate später war ich mit Andrea Schmucker im Austausch, der rund um das Thema, wir enteignen uns als Founder, wir halten nur noch 1% an unserem Baby WeTell, was nun mittlerweile wirklich zum Jugendlichen schon geworden ist. Und hat das Prinzip des Verantwortungseigentums sehr gut nachvollziehbar auch beschrieben. Das ist Folge 37, also auch sehr gut nachzuhören. Und wenn vielleicht wir beide im Austausch so tun könnten, als wenn das schon eben einigermaßen gut beschrieben wurde, können wir beide uns heute sehr schön einen weiteren Schwerpunkt vornehmen, der uns sehr gut angeboten wurde, als ich deinen TED-Talk in Freiburg gesehen habe, wo es ja sehr stark darum ging, dass du so sagtest, naja, wenn man sich den Aktivismus auf der einen Seite anschaut und Unternehmertum auf der anderen, dann ist es total lohnenswert, sich die Frage zu stellen, was hat das eine mit dem anderen eigentlich zu tun und inwieweit kann eigentlich ein nachhaltiges Unternehmertum wirklich die ultimative Form von Aktivismus sein? Und das wäre genau der Schwerpunkt, mit dem ich mich total gerne mit dir oder über den ich mich heute gerne mit dir austauschen würde. Alma, stell dich doch gerne einmal vor und leite gerne über so zu dieser Aussage, wie du dazu kommst, dass du sagst, naja, wenn ich richtig gut aktivistisch unterwegs sein will, ja, ist doch das Beste, was ich machen kann, eigenes Unternehmen zu gründen.
Ich fange mal vorne an. Ich habe als Kind das Bedürfnis gehabt, was zu ändern, habe Müll gesammelt im Wald und kam dabei nicht umhin, irgendwann, als ich verstanden habe, noch relativ klein, dass Bäume und alle Pflanzen aus Sonnenenergie wachsen, mich zu fragen, warum eigentlich die Menschheit keine Sonnenenergie benutzt, wenn das doch offensichtlich so viel ist. Da bin ich größer geworden und habe gelernt, doch, das machen wir schon und wir forschen auch daran. Ich habe dann Energie- und Umweltmanagement studiert mit einem Schwerpunkt für erneuerbare Energien und Klimafolgenforschung, weil dieses Nachhaltigkeitsthema Klimawandel, was macht die Menschheit mit der Erde, hat mich offensichtlich mein ganzes Leben lang schon beschäftigt. Ich war danach 12 Jahre lang in der Solarzellenforschung bei Fraunhofer hier in Freiburg beschäftigt und habe wirklich Solarzellenforschung und Industrieüberträge gemacht. Also habe sehr nah an der Industrie auch wirklich gearbeitet, aber gleichzeitig Forschung gemacht. Und das ist sehr sinnstiftend. Man ist auf jeden Fall gefühlt auf der guten Seite der Macht, wie man so schön sagt. Man arbeitet für die richtige Seite, aber das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich parallel angefangen, mich bei sowas wie Ingenieure ohne Grenzen zu engagieren. Ich war auch schon immer auf Demos, wenn ich damit einverstanden, also wenn ich das Ziel geteilt habe. Mhm. Aber bei all dem habe ich gemerkt, dass ich eigentlich noch viel mehr brauche. Und Aktivismus kommt ja, ne, von man wird aktiv, und Unternehmerinnentum kommt von etwas unternehmen. Das heißt, ich unternehme etwas. Und das ist gar nicht so unähnlich. Denn als Unternehmerin unternehme ich ja etwas normalerweise, um ein Problem zu lösen. Also sehr lösungsorientiert. Während zum Beispiel Demos ganz oft aufzeigen, was falsch läuft. Also die sind relativ selten für etwas berechtigterweise. Das ist einfach die Form, in der man dort unterwegs ist. Und da habe ich für mich den Schluss gezogen, dass als Unternehmerin kann ich aufzeigen, was nicht gut läuft, aber ich kann auch gleichzeitig aufzeigen, wie es laufen sollte und es auch wirklich tun. Also nicht nur drüber reden, sondern aktiv werden,
protestieren.
Vorbild sein. Und damit will ich überhaupt nicht schmälern, dass wir die klassische Form des Aktivismus, wie wir in Lützerath gesehen haben, oder gerade die Demos, die wir jetzt wieder sehen, oder auch die letzte Generation. Wir brauchen sowas, um den Möglichkeitenraum aufzumachen, damit wir sehen, wie sehr Menschen engagiert sind und auch viel mehr von ihrem Leben aufgeben, Leute bei der letzten Generation beispielsweise als ich. Ich mache das ja alles in einem warmen Rahmen, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, meine ganze Energie da reinzustecken und eben nicht nur nach Feierabend am Wochenende aktivistisch unterwegs zu sein, sondern eben auch meine ganze Arbeitsenergie. Und da ist Unternehmerinnentum eine super Möglichkeit.
Genau. Und da zeigt ihr euch ja auch sehr transparent. Also ihr habt ja durchaus auch in den sozialen Medien sehr deutlich gemacht, dass ihr in Lützerath vor Ort auch wart. Und ihr zeigt Flagge. Das ist durchaus etwas, ich bin sozialisiert so ab den 90er und Nuller Jahren. Als Unternehmensberaterin war ich viel mit großen Organisationen auch unterwegs und weiß noch um die Sensibilität, mit der potenziell politische oder aktivistische Themen auch behandelt wurden, immer mit der Frage, können wir uns das leisten, uns am Markt sehr klar zu positionieren als ein Unternehmen, als eine Organisation, die aktivistisch unterwegs ist. Und da habe ich euch von Anfang an als sehr klar sich positionierend und sich zeigend auch erlebt. Wenn du als Personal- und Finanzchefin von WeTel eben auch in dem Bundesverband, in dem BNW unterwegs bist, das ist der Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, und wir dich eben haben sagen hören, das hat mir damals nicht gereicht, also diese wirkliche innere Motivation von ich brauchte da noch mehr. Kannst du beschreiben, was du als Unternehmerin, was dir wichtig ist, wenn du eben unter anderem auch den aktivistischen Weg verfolgst oder deine Aktivitäten im Bundesverband dir auch vornimmst? Was treibt dich da oder was ist das, was für dich erfüllender dabei ist, dich in dieser Form auch zu engagieren über deine Rolle, die du hast bei WeTel hinaus?
Ich denke, was erfüllender ist, ist natürlich immer, wenn man sich selbst wirksam fühlt. Und das tue ich vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie viel Auswirkungen das, was ich mache, auf alle Mitarbeitenden von WeTel hat, weil man wirklich einen nachhaltigen Job hat, einen regenerativen Job vielleicht, der für einen selber sinnstiftend ist, gleichzeitig aber auch vernünftig bezahlt wird. Also wirklich einen Unterschied machen kann mit der Arbeit und das nicht außerhalb der Arbeit machen muss. Das ist nicht getrennt. Mhm. Also, dass man was Gutes für die Umwelt tut oder für die Zukunft und sein Geld aber mit was anderem verdienen muss, sondern das kann das Gleiche sein. Das hat sehr viel Impact. Das macht mich sehr selbstwirksam. Das ist so die eine Perspektive nach innen ins Unternehmen rein und dann natürlich nach außen, wie viele KundInnen, wie stark unsere Community das unterstützt und auch fordert und wie stark die uns auch hinterfragen und sagen, macht ihr das hier schon richtig, geht's hier noch vielleicht besser, wie wäre es denn damit? Also wir kriegen auch immer wieder gute Vorschläge, wo wir denken, oh wow, da hat sich jemand Gedanken gemacht, die nehmen wir richtig gerne auf, wir antworten auch immer darauf, wenn jemand wertschätzende Kritik formuliert und das macht was, auch mit diesen Kundinnen, die sich äußern, mit der Community, dass man eben nicht nur Verbraucherin ist bei WeTel, sondern man kann sich einbringen. Und da fühle ich mich sehr selbstwirksam, wenn man auf diese höhere Ebene von Lobbyismus oder politischer Arbeit geht, beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft oder auch in diesen Gremien, in denen ich bin, von Robert Habeck oder von Winfried Kretschmann hier in Baden-Württemberg. Da merkt man einerseits Wahnsinn, ne? Total die Ehre. Ich darf unseren Wirtschafts- und Klimaschutzminister beraten in einem Gremium. Und andererseits merkt man da auch, wie sehr Politik eine Aushandlung ist von Interessen und von einem Wahlergebnis, was nun mal nur alle 4 Jahre erfolgt. Und dass das halt eine Koalition ist. Und das ist auch richtig so. So ist unsere Demokratie ausgelegt. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde das völlig in Ordnung, aber deswegen kann man natürlich nicht alles durchsetzen. Als Unternehmerin kann ich aber viel spitzer sein. Wenn ich bereit bin, nicht Mainstream zu sein, kann ich viel stärker sagen, ich persönlich gehe nach Lützerath. Und ich weiß, bei Lützerath ist vielleicht dieses Beispiel, da war es wirklich für mich als Person sehr schwierig. Ich war da frisch in diesem Gremium von Robert Habeck. Das ist erstmal in so einem politischen Kontext sichtbar, würde ich sagen. Und dann haben wir entschlossen, nach Lützerath zu fahren. Und ich hatte wirklich Zweifel kurz, ob ich dort richtig bin. Gehört sich das noch, wenn man in so einem Gremium ist, selber als Aktivistin nach Lützerath zu fahren und demonstrieren zu gehen? Klar, im weitesten Sinne alles legale Sachen, aber da hatte ich innere Selbstzweifel und die konnte ich ganz gut lösen, indem ich gedacht habe, naja, erstens, weil ich habe das ja nicht als Privatperson gemacht, sondern als Unternehmerin, in meiner Rolle. Und dann habe ich gedacht, doch, das kann ich machen, weil in dieser Unternehmerinnenrolle wurde ich berufen in das Gremium und ich weiß nicht, wer es damals gesehen hat, aber es gab zu Lützerath eine Ansprache von Habeck, das fand ich ziemlich treffsicher, ehrlich gesagt, wo er so dieses Bedürfnis von den Leuten aufgenommen hat, aber ich habe zumindest damals, ich kenne die Worte nicht mehr genau, rausgehört, dass man auch gehört hat, er in seiner Rolle kann das nicht mehr machen, weil das gehört sich nicht, das ist nicht mehr seine Rolle, aber das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, was wir machen und die Menschen, die so stark empfinden, dass sie bei diesem Wind und Wetter in Lützerath rumstehen und sich diesem Abbauprozess, dem Raubbau unserer Erde entgegenstellen, das ist einfach eine relevante Menge und die verdient Öffentlichkeit und die dürfen da sein. Das ist Teil der gesellschaftlichen Aushandlung. Der gleiche, auch ein Teil ist es eben, dass Leute das nicht tun und zu Hause bleiben und sagen, naja, ich finde das mit dem Klimaverschmutzung schlecht, aber dafür reicht's nicht. Und das ist ein ganz normaler Prozess und dann habe ich gemerkt, ah ja, und ich will halt auf dieser Seite sein, die in Lützerath ist, weil deswegen haben wir ein Unternehmen begründet, deswegen tue ich, was ich tue und nur weil ich jetzt Finanzchefin von einem Unternehmen bin, muss ich damit nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, vielleicht kann ich das gerade als Unternehmerin noch besser machen oder es wird mehr aufgegriffen.
Gab es denn danach dann, nach der Großdemonstration in Lützerath, dann Reaktionen aus der anderen Welt, der Gremien sozusagen, weil du wahrgenommen wurdest in dieser Situation protestierend? Oder wie war da so die Außenwahrnehmung in die politische Welt hinein?
Ehrlich gesagt, ziemlich wenig. Also da habe ich auf jeden Fall nichts mitbekommen. Also weder Kritik noch besonders starke Unterstützung. Wir waren in Lützerath ja in einem Unternehmensverbund. Wir haben Unternehmen Klimaschutz zusammengerufen. Da waren auch einige Mitunternehmen aus dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft mit dabei, aber sonst jetzt aus dieser politischen Richtung habe ich dazu gar nichts gehört. Da habe ich auch gedacht, naja, vielleicht für PolitikerInnen ist das vielleicht ein Tagesgeschäft. Vielleicht war das für mich eine große Sache, weil es das erste Mal in meinem Leben war, in dieser Zwickmühle, aber als BerufspolitikerIn hat man sich wahrscheinlich schon mal damit auseinandergesetzt. Ja.
Das ist so, ne, dass man häufig dann stärker abwägend und Komplexität durchdenkend ist, so in der eigenen Welt und sich dann vielleicht manchmal auch dann Sorgen macht oder Fragen stellt, die dann aus der anderen Perspektive gar nicht so relevant sind dann dabei. Ich überlege mir gerade so, inwieweit in Zeiten wie diesen durchaus Unternehmertum aus deiner Perspektive automatisch und total natürlich verbunden ist mit Klimaaktivismus. Also ich frage dich mal so, wenn man mal so in die Zukunft denkt und sagt, okay, wie kann man denn bestenfalls gutes Unternehmertum definieren, gerade mit den aktuellen Rahmenbedingungen, die wir haben, was die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Transformation auch anbelangt. Wie würdest du denn dazu stehen? Würdest du sagen, okay, das ist mehr so eine Art persönliche Eigenentscheidung, zu sagen, wie definiere ich mich als Unternehmerin und Aktivismus gehört irgendwie immer auch mit dazu? Oder ist das etwas, was also eher eine Privatentscheidung ist? Oder würdest du so weit gehen, dass du sagst, der Anspruch oder der Wunsch wäre, dass alle Menschen, die unternehmerisch tätig sind, gar nicht anders können, als sich eben auch nachhaltig und ein Stück auch aktivistisch aufzustellen?
Also da muss man, glaube ich, abgrenzen. Ich finde nicht, dass Unternehmerinnen oder Unternehmen sich per se aktivistisch beteiligen müssen oder engagieren müssen. Was ich aber in der heutigen Zeit nicht trennen kann von Unternehmerentum, ist gesellschaftliche Verantwortung. Ich glaube, das war früher auch noch nie getrennt, wenn man sich den Mittelstand anguckt und so klassische FamilienunternehmerInnen, die empfinden das ganz oft auch total, die äußern das anders als ich. Das ist auch eine Generation- und Sozialisierungsfrage. Deswegen aktivistisch, also auf eine Demo gehen, solche Sachen muss man nicht zwingend als Unternehmen, finde ich. Was ich aber erwarte, ist Haltung. Und zur Haltung gehört sowas wie, der Klimawandel kommt. Es geht nur noch darum, wie stark wir den abschwächen. Und das zu ignorieren und so zu tun, als könnten wir weitermachen mit der Wirtschaft wie bisher, das ist super schlechtes Unternehmerentum. Mhm. Also das ist eine der größten Risiken unserer Zeit. Und wenn man die nicht berücksichtigt, mindestens rein aus unternehmerischer Sicht, ist das einfach naiv, wenn nicht dumm. Mhm. Und das kann auch niemand mehr übersehen. Wir alle wissen davon. Wir alle wissen, was da passiert. Die Wissenschaft ist nicht zu leugnen. Wir sehen ja längst den Klimawandel. Und deswegen muss man nicht auf die Straße gehen, aber sich dementsprechend verhalten ist das Mindestmaß. Und das Gleiche gilt, ich meine, sehr aktueller Anlass, mit dieser Haltung gegen rechts, die wir jetzt auf Demos gesehen haben. Das erwarte ich zum Beispiel auch. Da gab es ein breites Bündnis von Unternehmen, die sich öffentlich dazu geäußert haben. Mhm. Da habe ich mich total drin wiedergefunden, mhm. weil ich dachte, ja genau, ne, wir brauchen einen Konsens in dieser Gesellschaft, dass nie wieder jetzt ist in Deutschland. Ne? Wir haben eine besondere Vergangenheit als Land. Und wir können nicht so tun, als wenn wir das nicht wissen und als wenn wir nicht um die Gefahren wüssten, mit denen gerade gespielt wird in Deutschland. Und das ist eine Mindesthaltung, die ich schon von Unternehmerinnen erwarte, ob man dafür auf Demonstrationen geht oder nicht. Aber sich da klar zu zeigen, das ist einfach so. Das ist so, wie wenn PolitikerInnen keine Haltung zeigen würden. Mhm. Man ist halt in einer speziellen Rolle als Unternehmer, als Unternehmerin. Und der muss man in gewisser Weise auch gerecht werden. Und das ist ein Teil davon.
Ja. Wenn wir diese Verantwortungsübernahme für gesamtgesellschaftliche Themen und Zusammenhänge nehmen, da spielt ja die Gemeinwohlökonomie durchaus auch eine Rolle. Wir haben uns vor einigen Jahren erst bilanzieren lassen und streben jetzt die Rebilanzierung an, auch mit dem neuen Leitfaden dazu, mit der neuen sogenannten Matrix 5.1. Da warten wir jetzt drauf, dass die rauskommt. Und wir nehmen jetzt am 9. Februar auf und wenn aber die Folge ausgestrahlt wird, sozusagen zu hören sein wird, dann ist die Veröffentlichung des neuen Labels für Gemeinwohlökonomie am 15. Februar schon gelaufen, wo du ja gemeinsam auch mit dem Gründer der Gemeinwohlökonomie, mit Christian Felber, dann auf dem Podium sitzen wirst und dich über dieses Nachhaltigkeitssiegel auch austauschen wirst. Kannst du vielleicht ein paar Dinge darum drum erzählen? Warum bist du damit Teil des Spiels? Was bedeutet das für dich, Gemeinwohlökonomie? Und ja, wenn du auch etwas zu dem Nachhaltigkeitssiegel sagen möchtest, dann hol uns doch gerne so zu diesem Themenkomplex kurz ab.
Gemeinwohlökonomie ist für mich eigentlich genau das, ne? Anständiges Unternehmerentum. Hm. Ich gucke mir an, welche Aspekte betrifft eigentlich mein Unternehmen. So haben wir das auch genutzt. Wir haben das sehr früh in der Startphase von Retail kennengelernt und haben das auch so genutzt, weil wir dachten, wir wollen ein so gut wie mögliches Unternehmen aufbauen. Dann haben wir die Gemeinwohlökonomie kennengelernt und haben gedacht, ach super, da hat sich ja jemand schon Gedanken gemacht, wir haben eine Matrix, die können wir im weitesten Sinne einfach durchgehen und dann haben wir alle Unternehmensbereiche einmal bedacht, reflektiert und überlegt, wie wir es machen wollen. Also super hilfreiches Tool auch. Und dann ist aber ja genau das, die Gemeinwohlökonomie gibt ja nicht vor, wie du es machen sollst, sondern eigentlich stellt sie nur Fragen. Und dann vergibt sie natürlich eine Wertung, also es gibt Punkte. Und man selber als Unternehmen kann sich da einordnen und selbst bewerten. Wir haben sogar einen externen Auditprozess gemacht. Liegt jetzt auch ein bisschen an der Branche, in der wir sind, weil Mobilfunk ist eine sehr abmahnfreudige Branche und wir wollten da so ein bisschen wenig Angreiffläche geben. Deswegen haben wir das extern auditieren lassen, schon das zweite Mal Ende letzten Jahres. Und sich damit auseinanderzusetzen, welche Felder betrifft ein Unternehmen eigentlich, ne? Von Kundinnen, Lieferantinnen, Mitarbeitenden, EigentümerInnen von dem Unternehmen. Und das zu matchen mit Nachhaltigkeit, Menschenwürde und allem sozialer Verantwortung, dann hat man eine ganz gute Richtwert über Unternehmensbereiche, über die man mindestens alle 2 Jahre, aber eigentlich gerne kontinuierlich immer wieder nachdenken sollte. Und so nutzen wir das auch. Und das ist für uns super hilfreich, weil das auch ne, ein Tool ist, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und dabei nichts fallen zu lassen oder zu vergessen, sage ich mal. Und gleichzeitig ist Gemeinwohlökonomie ein sehr deutsches Wort. Es gibt dafür einen englischen Begriff, auch nicht weniger kompliziert. Und der hat so ein bisschen, wir brauchen so eine modernere Form, deswegen dieses neue Label, dieses Econ Good. Ich glaube schon, dass viele Unternehmen sich eigentlich damit identifizieren können mit der Gemeinwohlökonomie. Aber es klingt so ein bisschen trocken und wie
sperrig noch so ein bisschen, ne?
So als wenn Bio-Essen immer noch schmeckt wie ungewürzter Tofu früher. So ein bisschen klingt das, das immer, denke ich. Wenn ihr heutzutage vegan, vegetarisch essen, ist ja der Hit. Ja, das ist ja, das sind ja Meilen. Wenn man an die 90er zurückdenkt, boah, das war nicht nur Spaß. Und da glaube ich, so ähnlich muss man das sehen. Wir brauchen so ein bisschen was, eine moderne Interpretation davon, die ein bisschen hipper, ein bisschen stylischer, ein bisschen jünger, frischer daherkommt. Und das versuchen wir gerade in der Gemeinwohlökonomie damit. Und dafür stehe ich auch total, weil die Werte sind tipptopp und die Werte, ne, unternehmerische Werte haben sich wahrscheinlich in den letzten hunderten Jahren gar nicht geändert. Nachhaltigkeit ist ja nichts Neues. Mhm. Unternehmen haben früher immer schon nachhaltig gedacht. Gerade Familienunternehmen denken über Generationen. Nur die Form, wie wir, mit welchen Herausforderungen wir jetzt konfrontiert sind, haben sich vielleicht geändert mit dem Klimawandel und naja, der Form des Wirtschaftens, die wir in den letzten, was sind das jetzt, 50 Jahren gelebt haben, so geht's halt nicht weiter. Und solche Umbrüche erfordern immer neue Justagen. Und da ist die Gemeinwohlökonomie auf jeden Fall eine gute Leitlinie.
Genau. Da würde ich dich gleich gerne etwas fragen aus einer angenommenen Perspektive von einem Unternehmer oder Unternehmerin, der oder die vielleicht noch nicht allzu viel sich Gedanken gemacht hat, auf einem Gemeinwohlökonomie-Pfad unterwegs zu sein. Vorhin wollte ich aber eben nur einschieben bei den Dingen, die sich geändert haben. Eine Sache, von der ich glaube, dass sehr stark das mit einem Grund oder ein Faktor ist, der sich verändert hat, ist die Finanzströme. Also bei nachhaltig orientierten Familienunternehmen ist es ja eher so, dass die Finanzströme innerhalb des Unternehmens bleiben. Wohingehend, wenn wir eine bestimmte Unternehmens- oder Organisationsgröße vor uns haben, wir nicht selten mitbekommen, dass die Kapitalmärkte Finanzströme sehr stark mit Leitplanken versehen, wo es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass das erwirtschaftete Geld eben auch in der Organisation bleibt. Wenn wir mal in einer pflanzlichen Metapher sind, dass also das Laub, was im Herbst runterfällt, dann wieder der Humus ist für den nächsten Frühling, sondern die Finanzströme dafür sorgen, dass eben ganz viel abhanden kommt und die Organisation nicht organisch dann auch wachsen kann. Das war nur so eine Sache, die mir so vorhin noch eingefallen ist. Ich habe es ja nicht selten zu tun, durchaus mit Organisationen, die, wenn sie Gespräche wie diese hier hören oder dir auch als Unternehmerin zuhören, sowas sagen würden wie, ja, das hört sich alles schön an, aber mein Gott, haben die nicht mit ihrem eigenen Geschäftsmodell viel zu tun? Die gehen auf Demos und die machen aufwendige Gemeinwohlökonomie, Selbstbetrachtung und dann heiraten sie noch ihre Werte und machen Verantwortungseigentum und irgendwie haben die eigentlich auch überhaupt noch Zeit, irgendwie ihren eigenen Job zu machen? Also mal unternehmerisch gedacht, du bist ja nun auch Finanzchefin, inwieweit rechnet sich das, so viel Zeit zu binden mit all diesem, in Norddeutschland würde man sagen, Gedöns, ja, könnte man, ich nehme jetzt mal wirklich mal die Kritikerin mal auf meine Schulter. Und wie kannst du das irgendwie rechtfertigen, wenn es doch eigentlich auch darum geht, dass Retail ja nicht nur auf der guten Seite der Macht ist, sondern ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ist und ja auch auf der oder mit dieser Perspektive gesehen ein florierendes, nachhaltiges Unternehmen sein will. Wie bringst du das zusammen, diese beiden Welten?
Das ist eine super Frage. Das ist nämlich die Herausforderung, die ich in meinem Job vereint habe, weil ich ja nicht nur für Finanzen, sondern auch für Klimaschutz zuständig bin bei Retail. Da habe ich auch schon manchmal gefragt, ob das eigentlich die beste Idee war. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine gute Idee. Mhm. Wir haben es insofern fast ein bisschen einfach, weil es das ganze Unternehmen ja nur aus dem Impact-Gedanken heraus gibt. Wir haben ja nur ein Unternehmen gegründet, weil wir einen Hebel haben wollten und es im Mobilfunk nichts gab. Also wir wollen eine Branche aufmischen, die noch sehr
monokulturmäßig.
Noch nicht ganz an der vordersten Front ist, sage ich mal, bei dem Wandel hin zu Nachhaltigkeit und auch soziale Verantwortung, Umgang mit Kundinnen ist jetzt Mobilfunk nicht das, was einem als erstes als Vorreiter einfällt. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf und da braucht es ein bisschen Dynamik. Wir haben ja keine emotionale Beziehung zu Mobilfunk vorher gehabt, aber haben dann auch gemerkt, dass Kommunikation zwischen Menschen natürlich was ist, was zentral ist, weil vielleicht der größere Bogen in der aktuellen Gesellschaft ist. Und das ist die gleiche Frage, die ich mir auch selber immer stelle in solchen Momenten, ist, was wollen wir eigentlich? Wir haben jetzt 50 Jahre lang Turbokapitalismus hinter uns oder ja, über 50 Jahre. Ne? Deutschland ist damit gut gefahren. Wir hatten ein Wirtschaftswunder. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, viel größtes BIP. Was genau machen wir denn jetzt damit? Ich habe neulich eine Statistik gesehen vom Wuppertal-Institut. Seit den 70er Jahren ist in Deutschland die durchschnittliche Kaufkraft inflationsbereinigt pro Mensch und das Vierfache gestiegen. Wir haben viermal so viel Kaufkraft. Das Glück ist konstant. Die Lebenszufriedenheit der Menschen ist konstant. Was machen wir denn mit dem ganzen Geld? Was ist denn das Ziel von Geld eigentlich? Und wir haben ein Finanzsystem erschaffen, was eine Eigendynamik entwickelt hat mit diesen Finanzmärkten. Da sitzen ja nicht lauter böse Menschen, die das machen, um anderen Menschen zu schaden, sondern eigentlich, weil es so eine Eigendynamik entwickelt hat. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie soll denn die Zukunft dieser Systeme aussehen? Und da ist so ein Unternehmen auch ein kleines Beispiel. Ne? Bei Retail, wie soll die Zukunft, also wie soll das jetzt aussehen, was wir uns für die Zukunft, für die ganze Wirtschaft wünschen, ist, dass Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie finanzielle Stabilität. Beziehungsweise, dass es finanzielle Stabilität ohne Nachhaltigkeit hat keinen Sinn. Weil nur Geld verdienen mit Mobilfunk, wo ich vielleicht sogar mittlerweile wüsste, wie das geht, nämlich das Ganze günstiger zu machen, was wir gerade machen und deswegen viel schneller Geld damit zu verdienen als Unternehmen, das hat keinen Sinn. Dann ist der ganze Sinn weg von Retail. Und das reicht einfach nicht. Nur Geld verdienen ist kein Selbstzweck mehr heutzutage. Ich glaube, die Zeiten sollten vorbei sein. Und das merken auch immer mehr Menschen. Also dieses Ganze, was der jungen Generation so ein bisschen vorgeworfen wurde mit ihrer Work-Life-Balance. Und die wollen ja alle gar nicht 100% arbeiten. Naja, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, warum das eigentlich so ist. Und ob da nicht vielleicht ein Wandel dahinter steckt, den wir begrüßen sollten. Weil was bringt mir denn das Geld für das zweite Auto, wenn ich bloß sonntags Auto fahren kann? Also ich habe überhaupt keins, ne? Aber was bringt es mir denn, wenn ich total überarbeitet bin? Ist nicht Zeit eine viel wichtigere Währung als Geld? Und große Frage, wenn man die auf Retail runterbricht, du hast ja auch sehr konkret gefragt, ne? Die haben ihre Werte geheiratet, die gehen nach Lützerath. Also wenn ich es klassischen Unternehmerinnen, die keinen Zugang zur Nachhaltigkeit haben, erklären muss, dann sage ich ganz oft auch, das ist das beste Teambuilding, was ich je gesehen habe. Und ich habe schon andere Teambuildings gemacht. Der Zusammenhalt, die emotionale Resonanz, die in einem Team entsteht, wenn man sowas macht, das kann man durch ein bezahltes Teambuilding gar nicht machen. Das sind ganz andere Ebenen, die da ins Spiel kommen. Und diese Identifikation von Mitarbeitenden mit den Unternehmen ist tatsächlich ein Wert. Genau, aber am Ende muss ich auch sagen, dass wir nicht jede Entscheidung an finanzieller Tragbarkeit messen. Natürlich haben wir die im Blick, wir sind nicht naiv. Ich weiß schon, wie man mit Zahlen umgeht, aber ich kaufe nicht den billigsten Drucker auf Amazon, sondern ich kaufe den nachhaltigen Drucker bei Memo, weil das die Form des Wirtschaftens ist, die ich möchte. Und dafür muss ich das Geld dahin packen, wo meine Worte sind. Und wenn wir das nicht machen, dann ändert sich auch nichts. Und dann ist es wiederum ganz leicht, das so zu entscheiden.
Ja. Also das gehört habend mit diesem fiktiven Ohr sozusagen, was ich gerade angeboten habe, würde ich durchaus da jetzt mit einem höheren Maß an Interesse mich für diese Zusammenhänge interessieren und da gerne dann auch weitergehen wollen. Wenn wir jetzt so zum Abrunden unseres Gespräches einmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und ich lasse gerne eine Fee vorbeikommen, die sehr aufmerksam gleich zuhört, wenn du einen Wunsch formulierst. Also wenn eine Sache innerhalb der nächsten 12 Monate ungefähr sich weiter konkretisieren würde, entweder gesamtgesellschaftlich in den verschiedenen Rollen, in denen du unterwegs bist, auch beratend oder innerhalb des Mikrokosmoses von Retail. Was wäre so eine Sache, von der du sagst, Mensch, wenn sich das weiter konkretisieren würde oder sogar aufgelöst oder umgesetzt wäre, dann würde das mein Herz zum Hüpfen bringen. Was würdest du da der Fee gerne mit auf den Weg geben? Da wird genießerisch gedacht gerade.
Ich glaube, ich muss das große Bild nehmen, weil Retail intern habe ich zu viel selber in der Hand. Das brauche ich mir nicht wünschen. Das kann ich ganz oft mit verursachen.
Selber Anleihen. Gestalten.
Ja, genau, selber gestalten. Sehr gut. Im großen Zusammenhang, das klingt jetzt aber sehr realistisch, würde ich mir tatsächlich, dass unsere aktuelle Koalition, unsere Regierung, die sich ja mal als Zukunftskoalition geformt hat, mit einer durchaus respektablen Vision, wie ich finde, nicht meine persönliche Vision, aber eine sehr respektable Vision, das erste Mal in einem Dreierbündnis in unserer aktuellen Demokratie in Deutschland, also was Neues, da muss auch die Gesellschaft was Neues lernen und dass dieser Prozess sich positiv weiterentwickelt, dass dieses öffentliche Ausdiskutieren nicht ausschließlich negativ gesehen wird, sondern vielleicht als Teil von Demokratie und dass eine Dreierkoalition mehr Meinungsverschiedenheiten mit sich bringt als eine Zweierkoalition, ist, glaube ich, ganz natürlich. Auch weil es halt weniger Opposition gibt dadurch. Und wenn wir einerseits anerkennen, dass trotzdem viel Gutes passiert ist an dieser Koalition, dass sie sehr viel umgesetzt haben und die Gesellschaft vielleicht das, was sie gerade gegen rechts macht, das ist, glaube ich, ein Learning, dass man da laut werden muss, Sachen anerkennen muss und sagen muss, stopp bis hierhin und nicht weiter, dass wir das Gleiche auch schaffen mit so einem gewissen Respekt gegenüber der Regierung. Ich finde auch Sachen scheiße, die machen oder die nicht durchgesetzt werden. Aber das sind auch Menschen, die, ich hoffe, die meisten davon ihr Allerbestes geben in dem Job, den sie haben. Und ich habe großes Vertrauen, dass sie alle mal idealistisch gestartet sind und jetzt vielleicht eher Realistinnen sind. Aber das ist auch in Ordnung so. Aber dass wir da zwischen Gesellschaft und Politik wieder näher zusammenrücken und menschlicher miteinander umgehen, Erfolge anerkennen und die Kritik inhaltlich sachlich formulieren. Wenn sich das entwickeln würde, dann würde mir wirklich mein Herz einen Sprung machen.
Okay. Das Tolle ist ja, dass nicht nur die Fee das mitnimmt, sondern alle lieben Menschen, die das hören, ja auch gedanklich dann mitgenommen werden, genau auf diese Reise. Und wenn man sich selber überlegt, auf welche Art und Weise man zum Beispiel Posts in den sozialen Netzwerken kommentiert oder wie man sich dazu stellt, wenn auf eine vielleicht nicht konstruktive Art und Weise in den Diskurs gegangen wird, dass es natürlich auch eine Möglichkeit gibt, sich dazu zu stellen und zu verhalten. Also diese Sensibilisierung genau für dieses Thema wird vielleicht nicht nur die Fee mitgenommen haben, Alma, sondern jetzt durchaus auch die lieben Menschen, die unserem Gespräch dann jetzt so gelauscht haben. Da sage ich ganz herzlich Dankeschön. Damit ist dann so die Dreierrunde wirklich komplett. Und ich mag alle Menschen gerne einladen dazu, nicht nur Folge 9 und Folge 37 auch mit anzuhören, sondern sich auch auf der Website von euch, von WeTel, mal anzuschauen, wie eure Tarife aussehen. Wir selber sind seit einigen Jahren schon begeisterte Kunden so bei euch innerhalb der Familie und auch hier in unserem Einflussbereich haben wir euch häufig weiterempfohlen und immer gute Rückmeldungen auch bekommen. Und das so als kleine pro bono Werbeeinlage auch, weil ich finde, das ist ja auch durchaus etwas, was man von Konsumentinnenseite auch tun kann, sich sehr bewusst zu entscheiden, okay, wo gehe ich denn hin? Und ähnlich wie bei der Frage, wo beziehe ich meinen Strom her oder meine Wärme her, ist natürlich auch die Frage, wo schließe ich meinen Mobilfunkvertrag ab? Eine systemische Entscheidung. Ich entscheide einmal und wenn es gut läuft, ist das ein Vertragsverhältnis, was über lange Zeit hält und dadurch eben auch einen größeren Hebel dabei. Und das wollte ich gerne auch nun mal benannt haben, so dass ich finde, Retail da sehr berücksichtigenswert ist, aus den vielen Gründen, die wir jetzt auch so ein bisschen aus der Innenperspektive von dir gehört haben. Liebe Alma, ganz herzlichen Dank für unseren schönen Austausch heute.
Sehr gerne. Super, cool.
Okay.
Vielen Dank.
Alma, sehr gerne. Mach's gut.
Schönes Wochenende schon mal.
Ja, danke gleichfalls. Ja, tschüss.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.